Jesus, du hast deinen Aposteln gesagt, sie sollen beisammen bleiben, in Gemeinschaft beten um das Kommen des Heiligen Geistes. Dann wirst du sie zu Zeugen machen, in der ganzen Welt bis an die Grenzen der Erde. Diesen Heiligen Geist hast du auch uns versprochen. Und ich danke dir, dass wir jetzt in diesen Exerzitientagen zusammen sein dürfen und um das Kommen des Heiligen Geistes beten dürfen, so wie deine Apostel. Und wir erwarten viel von dir, denn du willst noch viel mehr schenken. Wir erwarten, dass du uns den Heiligen Geist in Fülle schenkst und uns auch zu mutigen Zeugen deiner frohen Botschaft machst, die nicht auf die Flucht gehen wie Jona, sondern sagen, ja, Herr, wir sind bereit, uns senden zu lassen. Nun komm und lehre uns deine Botschaft. Amen. Ja, ich grüße Sie herzlich hier in Wettenhausen, aber auch alle Hörer an Radio Horeb. Das Thema unserer Exerzitien lautet, nehmt Neuland unter den Pflug. Das Thema verspricht Ihnen ja schon, dass Sie sich auf etwas eingelassen haben. Mal sehen, was da rauskommt am Ende. Also Sie haben sich auf etwas Neues eingelassen. Vielleicht geht es Ihnen manchmal so, dass Sie denken, naja, jetzt lebe ich schon Jahre, Jahrzehnte so im alten Trott dahin, nichts verändert sich, alles bleibt gleich, immer wieder dasselbe, überhaupt keine großen Sprünge in meinem Leben, nichts Besonderes. Und Sie haben so richtig die Lust, einmal heraus aus Ihrer Haut zu kommen und neu anzufangen. Und Sie spüren irgendwo, wenn ich jetzt nicht die Kurve bekomme, dann ist es einfach zu spät, dann bleibt alles in Halbheiten stecken und es geht einfach nicht mehr weiter. Mein Leben langweilig, sinnlos. So wäre es tatsächlich ohne Gott. Die Kurve kriegen, was heißt das eigentlich, wohin die Kurve kriegen? Und da sagt uns die Heilige Schrift ganz klar und deutlich, die Kurve kriegen, das heißt auf Gott zugehen. So wie es in diesem Leitvers der Exerzitien heißt, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Es geht nicht um irgendeine Krise in meinem Leben. Es geht auch nicht darum, mich endlich zu befreien und mich selber zu verwirklichen. Es geht um etwas ganz anderes, nämlich den Herrn zu suchen, auf das Ziel meines Lebens zuzugehen. Das ist etwas ganz anderes als Selbstverwirklichung. Und dann, wenn wir das aufrichtig tun, und das wollen wir ja in diesen Tagen, deshalb sind Sie hierher gekommen, dann gilt auch uns diese wunderbare Verheißung aus Hosea 10, Vers 12, dann wird er kommen und euch mit Heil überschütten. Nicht ein paar Tropfen Heil, sondern, so wie die Medizin das manchmal macht, so 3 Tropfen in ein Glas Wasser, sondern er wird uns überschütten mit einem Wasserfall von Heil. Und das ist das Schöne, Gott ist nicht sparsam, Gott ist, ja, freigebig, mehr als wir es uns vorstellen können. Und wir wollen heute uns diesen neuen Weg, den Gott uns führen, auf den er uns rufen möchte, an einer Person des Alten Testamentes uns genauer anschauen, nämlich dem Propheten Jona. Vielleicht denken Sie jetzt, oh Schreck, Jona ist ein Kindermärchen, das kenne ich ja aus dem Kindergarten oder aus der Erstkommunionvorbereitung oder aus der Grundschule. Da werden so schöne Bilder gemalt, wo einer im Bauch des Fisches sitzt und spricht. Leider hat in der Kirche und in der Verkündigung dieses Buch Jona einen schlechten Ruf bekommen, weil wir es benutzen wie ein Kindermärchen. Aber können Sie sich vorstellen, dass in der Offenbarung Gottes einfach ein Kindermärchen ist? Im Gegenteil, das Buch Jona hat es in sich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Erwachsene uns mit diesem Buch beschäftigen und fragen, was ist eigentlich Jona? Jona ist, ich sage es jetzt einmal ganz kurz, werde es dann im Laufe des Vortrages noch weiter ausfalten. Jona ist eine theologische Lehrerzählung, Sie merken etwas anderes als ein Märchen, eine theologische Lehrerzählung aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Es gab schon damals Theologen, die nannte man Weisheitslehrer. Und diese Weisheitslehrer haben dieses Buch des Propheten Jona geschrieben. Der Inhalt ist kurz gesagt, ich werde es noch entfalten, Es geht über den barmherzigen Gott und über den prophetischen Auftrag des Menschen, diesen barmherzigen Gott zu verkünden. Dass es tatsächlich im Buch Jona um mehr geht als um ein Märchen, das eine theologische Lehrerzählung ist und man deshalb auch nicht alles wörtlich nehmen darf, können Sie schon daran erkennen, dass tatsächlich märchenhafte Züge im Buch vorhanden sind, die aber eine tiefe Bedeutung haben. Zum Beispiel, dass da ein Fisch auftaucht, der einen Menschen verschluckt und wieder ausspeit. Und ein anderes wichtiges märchenhaftes Motiv, was aber eine tiefere Bedeutung hat, ist die Tatsache, dass hier von der Stadt Ninive die Rede ist. Ninive ist schon 612 vor Christus untergegangen, also fast 300 Jahre bevor dieses Buch entstanden ist, hat diese Stadt nicht mehr existiert. Aber Ninive galt bei den Israeliten als Inbegriff der Bosheit, der Gottesferne, der Schlechtigkeit, der Verdorbenheit. Und deswegen hat man diese Stadt hier genannt. Als Inbegriff der widergöttlichen, der heidnischen Welt, im Gegensatz zu Israel, das sich als das auserwählte Gottesvolk gefühlt hat und es ja auch war. Aber die Frage ist, wie gehe ich als Angehöriger dieses auserwählten Gottesvolkes mit meiner Erwählung um und mit meinem Auftrag, den ich als Prophet habe. Dass Ninive so übergroß dargestellt wird, es heißt dann später, man braucht 3 Tage Reisen lang, um die Stadt zu durchqueren, ist auch ein märchenhafter Zug, eine antike Stadt so groß, das gab es nicht. Aber auch das will uns sagen, diese Welt, die von Gott fern ist, ist sehr groß. Sie ist übergroß. Aber sie ist in den Augen Gottes. Er hat Ninive im Blick, denn er schickt ja Jona gleich, wir werden es sehen, nach Ninive. Aber wer ist dann der Prophet Jona? Der Prophet Jona verkörpert in diesem Buch das ganze Volk Israel, das einen prophetischen Auftrag in der Völkerwelt hat, also in allen Völkern ringsum, die Gott, den wahren Gott, nicht kennen. Es gibt ein Bekenntnis, wir könnten sagen ein Credo Israels im Buch Exodus, Kapitel 34, Vers 6 bis 7. Und dort zieht Gott, Jahwe, an Mose auf dem Sinai vorbei und er selber spricht über sich in der 3. Person. Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt Tausenden die Huld, nimmt Schuld und Frevel und Sünde weg und lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Das Credo des Gottesvolkes. Gott ist ein gnädiger, barmherziger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Und er vergibt die Schuld, wenn der Mensch umkehrt. Wenn er nicht umkehrt, kann er sie nicht vergeben. Und es fällt im Grunde, die Folgen meiner Schuld fallen auf mich selbst zurück. Das ist mit dem letzten Satz gemeint, lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Aber Gott ist ein gnädiger, barmherziger Gott, der die Schuld verzeiht. Das ist eigentlich das, was Israel zu verkünden hat, auf einen einfachen Nenner gebracht. Und diese Verkündigung hat Israel wohl im 4. Jahrhundert vernachlässigt. Deshalb sind solche Weisheitslehrer aufgetreten, die ihrem Volk quasi den Spiegel vor Augen halten und sagen, du hast deine Aufgabe nicht erfüllt. Jona flieht ja vor Gott, wir werden es gleich noch sehen. Du hast deine Aufgabe nicht erfüllt, diesen wunderbaren Gott den Menschen, die ihn nicht kennen, zu verkünden. Du fühlst dich als das auserwählte Volk, schließt dich ihnen ab vor den anderen und meinst, nur ich bin gut und nur ich werde gerettet und die anderen können schön mal untergehen. Eine Haltung, die wir ja auch im Neuen Testament bei Jesus wieder erleben. Die Pharisäer haben im Grunde die gleiche Haltung. Wir sind das Gottesvolk, von den anderen müssen wir uns absondern, die könnten uns ja anstecken mit ihrer Schlechtigkeit. Schon im 4. Jahrhundert vor Christus begann dieses Denken. Der Grund war verständlich, Israel war von fremden Völkern beherrscht und in dieser Zeit war es die hellenistische Kultur, die sehr faszinierend auf die Menschen wirkte und eine große Gefahr für den Glauben Israels war. Aber es ist eine Frage und auch eine Frage für uns, Wenn solche faszinierenden weltlichen Gefahren auf uns zukommen, schließen wir uns ab? Halten wir alles fern? Geht das überhaupt? Oder versuchen wir, diese Situation aus dem Glauben zu bewältigen? Und die Weisheitslehrer Israels sagen zu ihrem Volk: Ihr habt hier eure Aufgabe vernachlässigt. Jona, also eine Verkörperung des Volkes Israel, also sehr wohl eine reale Gestalt, wenn ich auch nicht sagen kann, die Person Jona hat dann und dann dort und dort gelebt. Aber es ist sehr real, im Grunde ist Jona bis heute Verkörperung auch des neutestamentlichen Gottesvolkes, also auch von uns. Denn auch wir haben diesen prophetischen Auftrag, den gnädigen und barmherzigen Gott den Menschen unserer Umgebung zu verkünden. Ninive gibt es heute auch noch. Schauen Sie mal, wie viele Menschen gehen sonntags in die Heilige Messe. Kaum 10%. In manchen Gebieten Deutschlands noch viel weniger. Schauen Sie sich Kinder an, was wissen Sie vom Glauben? Nach der Erstkommunion sind viele verschwunden, tauchen noch einmal bei der Firmung auf, aber nur eine Auswahl, dann sind sie auch weg. Wo bleibt im Grunde das Gottesvolk? Ja, und da sehen Sie, wir haben gerade in unserer Zeit dieselbe Aufgabe, nämlich den barmherzigen Gott den Menschen zu verkünden, die auch um uns herum leben, als gäbe es Gott nicht, die aber damit auch nicht glücklich sind. Schauen wir uns jetzt einmal den Propheten Jona, wir müssen immer mitdenken, Jona ist Israel, sind wir selber, genauer an. Es heißt in Jona 1, Vers 1 folgende: Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und droh ihr das Strafgericht an. Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen. Jona machte sich auf den Weg, doch er wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging also nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Zweimal wird es betont. Jona, Israel, hat hier einen klaren Auftrag, nämlich Ninive, die Verkörperung eben der Menschen, die Gott nicht kennen, die fern von ihm sind, ihre Situation vor Augen zu halten, damit sie umkehren können, damit sie diesen Gott kennenlernen, der auch sie liebt. Aber Jona macht sich natürlich auf den Weg, nur in eine ganz andere Richtung. Prophetie ist natürlich kein, es ist kein angenehmes Leben, kein Zuckerschlecken. Prophetie heißt, ich muss hinstehen vor die Menschen, vor den Menschen und muss ihnen ihre Situation aufdecken. Gewöhnlich macht das nicht besonders beliebt. Im Gegenteil, man erfährt Widerstand, manchmal sogar Hass. Und die Propheten des Alten Testamentes zeigen uns ja, dass sie alle verfolgt wurden und viele auch gewaltsam getötet wurden, umgebracht wurden. Und schauen wir uns Jesus an, der Prophet schlechthin, auch mehr als ein Prophet, aber auch der schlechthin, auch er hat dieses Schicksal eines Propheten erfahren. Deswegen haut Jona ab. Er weiß ganz genau, was ihm blüht, und deswegen möchte er seine Aufgabe nicht erfüllen. Jetzt schauen wir mal auf uns. Ninive gibt es auch bei uns. Schauen Sie in die eigene Familie, wie viele Geschwister, wie viele Kinder, Enkel, Freunde, Bekannte am Arbeitsplatz sind im Grunde weit weg von Gott. Und wir denken uns gar nichts dabei. Wir sagen, naja, da lässt sich nichts mehr ändern, das ist halt so. Die lassen sich nicht bekehren. Außerdem kann ja jeder und muss ja jeder nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Und wir ziehen uns heraus. Wir haben immer Gründe, uns herauszuziehen. Natürlich muss man auch vorsichtig sein, wie man Gott verkündet. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen diese Menschen deshalb nicht aufgeben, weil Gott sie nicht aufgegeben hat. Er hat Ninive im Blick. Und er will, dass Ninive umkehrt. Und er braucht uns dazu. Das ist wichtig, dass wir uns diese Aufgabe nicht einfach so abschminken und sagen, das ist nicht unsere Sache, sondern dass wir uns als ein prophetisches Volk Auch das neue Gottesvolk ist ein prophetisches Volk, das wir uns dazu berufen fühlen, verantwortlich fühlen. Jona macht sich also auf den Weg und flieht nach Tarschisch. Tarschisch ist vermutlich, so sagen die Exegeten, das antike Tartessos, das ganz am Ende der damals bekannten Welt lag, nämlich an der Westküste Spaniens. Und dorthin flieht er. Und es wird zweimal betont, weit weg vom Angesicht des Herrn. Hier steht leider nur in der Einheitsübersetzung weit weg vom Herrn, aber im Hebräischen steht hier weit weg vom Angesicht des Herrn. Und wenn wir das verstehen, wird etwas deutlich. Es ist schon einmal einer weit weg vom Angesicht des Herrn geflohen. Und das war Kain, nach dem Mord an seinem Bruder Abel. Und im Grunde sagen die Weisheitslehrer zu Israel, wenn du deine Aufgabe als prophetisches Volk nicht erfüllst, bist du nicht besser als Kain, den du so verachtest. Dann lässt du deinen Bruder, die Niniviter sind auch deine Brüder, dann lässt du sie ins Messer rennen, ohne sie vor dem Tod zu bewahren. Zumindest das zu tun, was dir möglich ist. Also du bist nicht besser als Kain, weit weg vom Angesicht des Herrn. Schauen wir, wie es weitergeht. Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter würde. Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest, mitten im Sturm. Der Kapitän ging zu ihm und sagte, wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen. Schauen wir uns den Vers 4 einmal genauer an. Da ließ der Herr auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Wir sehen, Gott lässt von seinem Propheten Jona, er lässt von uns nicht ab. Er hat uns einmal diese Berufung geschenkt. Wir sind durch die Taufe und die Firmung in das neue Gottesvolk aufgenommen und damit haben wir diese Berufung und die lässt er nie mehr los. Und wenn wir sie nicht wahrnehmen, geht er uns nach, holt uns, wenn nötig, vom Ende der Welt, also von weit, weit weg, um uns wieder in unsere alte Berufung einzusetzen. Und das ist das Schöne. Gott hält uns die Treue, auch wenn wir sie ihm nicht halten. Er benutzt alle Mittel des Lebens, alle Umstände, die es gibt, hier eben der Seesturm. In unserem Leben sind es andere Stürme, die Gott manchmal benutzt, um uns wieder zurückzuholen und auf den Weg zu führen, den er für uns vorgesehen hat. Das können Krankheiten, das können Schwierigkeiten, das können Widerstände sein. Wenn solche Dinge in ihrem Leben auftauchen, die sind in sich nicht gut, die sollen jetzt nicht freigesprochen werden, aber man kann überlegen, vielleicht nützt Gott auch diese Dinge, um mich wieder an sein Herz zu ziehen, um mich zum Boden seiner Barmherzigkeit zu machen, seiner Liebe, seiner Treue zu allen Menschen. Also Schwierigkeiten im Leben sind nicht immer die Katastrophe. Sie können oft und sind oft auch einfach der Griff Gottes nach uns, wenn wir uns von ihm entfernt haben. Die Seeleute drumherum bekommen Angst. Klar, wenn eine solche lebensbedrohliche Situation auftritt, bekommt jeder Angst, egal wer er ist. Und sie, was tun sie? Sie beten zu ihrem Gott. Jeder zu seinem Gott so, wie er es eben kann. Nur Jona, der Fromme, der eigentlich weiß, wer Gott ist, der eigentlich am allerersten beten müsste, er geht in den untersten Teil des Schiffes und schläft, mitten im Sturm. Sie sehen, man karikiert hier die Situation natürlich ganz bewusst, stellt sie bewusst extrem dar, um eben Israel oder uns die Augen zu öffnen für unsere Situation. Und der Kapitän, dieser Heide, der eigentlich überhaupt nichts von Gott weiß, der Jona verachtet, der muss ihn wachrütteln und sagen, wie kannst du schlafen? Wir sind am Untergehen. Hilf, bete du doch auch mal zu deinem Gott, vielleicht kann der uns retten. Wenn wir da mal auf uns schauen, manchmal ist es ja wirklich so, dass Fernstehende uns ansprechen müssen und sagen müssen, bete doch mal für mich, dass wir gar nicht selber auf die Idee kommen. Ich habe das schon erlebt. Und deswegen, Sie werden es vielleicht auch erleben, dass Menschen auf Sie zukommen, von denen Sie es nicht erwartet hätten, wenn Sie in Not sind und Ihre Hilfe, Ihr Gebet suchen. Genau das geschieht auch hier. Und Jona, ja, er steht nun in der Pflicht. Was meinen Sie, was er tut? Es ist ganz einfach. Jona betet natürlich nicht. Er kann ja gar nicht beten. Warum kann er nicht beten? Er ist ja weg vom Angesicht des Herrn geflohen, weit, weit weg, so weit wie es nur geht. Er kann gar nicht vor Gott, zu Gott beten. Er müsste ja zurückkehren, und da haben wir das Wort Umkehr. Er müsste ja umkehren, um sich wieder Gott zuzuwenden, sein Angesicht zu suchen, vor dem er geflohen ist. Und dann könnte er ihn bitten, dass er in dieser Situation eingreift. Aber diese Umkehr würde für Jona bedeuten, dass er seine Berufung annehmen muss. Ich kann nicht vor Gott treten und ihn um etwas bitten, aber sagen, sonst will ich nichts von dir wissen. Alles andere geht mich nichts an. Wenn ich zu ihm umkehre, muss ich ganz vor ihn hintreten und muss auch bereit sein, meine Sendung anzunehmen. Und das will Jona nicht. Er könnte, er weiß ganz genau, dass Israel, dass Gott seine Umkehr annehmen würde. Das Buch wurde ja im 4. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Das Buch des Propheten Jesaja war in dieser Zeit schon längst geschrieben. Und das Volk Israel, Jona, kannte ganz genau zum Beispiel die Verse aus Jesaja 65, wo Gott um sein Volk ringt, wo er die Hände nach ihm ausstreckt. Es heißt hier, ich wäre zu erreichen gewesen, sagt Gott, für die, die nicht nach mir fragten. Ich wäre zu finden gewesen für die, die nicht nach mir suchten. Was ein Leid steckt dahinter. Gott leidet unter unserer Abkehr. Ich sagte zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, hier bin ich, hier bin ich. Gott bettelt um unsere Liebe. Wie demütig und demütigend ist das für Gott. Aber er bettelt um unsere Liebe, weil wir es ihm wert sind. Den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus nach einem abtrünnigen Volk, das einen Weg ging, der nicht gut war, nach seinen eigenen Plänen, nach einem Volk, das in seinem Trotz mich ständig ärgert. Also Sie sehen, Gott steht da, streckt seine Hände aus nach Jona, nach Israel. Er weiß ganz genau, er bräuchte nur umzukehren. Gott würde ihn so, wie er ist, wieder aufnehmen, aber er will nicht. Das Geheimnis der Verstockung des Menschen, er will nicht. Dann sagten sie, die Schiffsleute, zueinander, kommt, wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem unserem Unheil schuld ist. Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns, was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du, aus welchem Land und aus welchem Volk? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Diese Heiden tun, was sie können. Sie werden hier sehr fromm dargestellt, wie Sie merken. Eben in dem Rahmen, in dem es ihnen möglich ist. Sie kennen nur diese eine Vorstellung, wenn ein Unglück die Menschheit oder eine Gemeinschaft, ein Volk oder eine Familie trifft, dann muss es einen Schuldigen geben, der durch eine schlechte, böse Tat, die die Götter verärgert hat, dieses Unheil heraufbeschworen hat. Und diesen muss man ausfindig machen, diesen Schuldigen, und ihn muss man ausmerzen, das heißt töten, den Göttern opfern, dann werden die Götter ihre Rache zurücknehmen und es wird wieder Friede eintreten. Dieses Vergeltungsdenken war unter den heidnischen Völkern üblich, im alten Orient, auch in anderen Religionen, Naturreligionen. Und von daher war es für sie ganz normal, sie werfen jetzt das los, um herauszufinden, wer ist der Schuldige. Die Götter werden es ihnen dann zeigen. Das Los fällt auf Jona. Aber diese Heiden sind so fromm, dass sie den Jona nicht gleich packen und ins Meer werfen, sondern ihn zuerst mal fragen, wer bist du eigentlich? Man spürt, sie wollen ihn gar nicht umbringen. Sie haben eine Beziehung zu ihm gewonnen und sie sagen ihm, wer bist du eigentlich, welches Gewerbe treibst du, wo kommst du her, aus welchem Land, aus welchem Volk? Und voller Stolz antwortet der Jona, ich bin ein Hebräer, ein Israelit. Ich bin ein Hebräer und ich verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Ja, mein Gott, wenn er den Gott verehrt, der das Meer gemacht hat, warum sagt er nicht zu diesem Gott, betet er nicht zu ihm, er soll den Sturm stillen, wenn er den wahren Gott kennt? Es ist paradox, er ist zwar stolz auf seine Auserwählung, auf seine Zugehörigkeit zu dem Gottesvolk, und er weiß ganz genau, ich kenne den wahren Gott, ich bin der Bessere, wer seid ihr schon? Aber in Wirklichkeit hat er nicht verstanden, dass er dann einen Auftrag hätte für seine Menschen, Mitmenschen, eine Verantwortung. Er ist zwar stolz, aber mehr nicht. Auch das ist für uns vielleicht ein Grund, mal nachzudenken, wie stehen wir vor Gott? Sind wir auch nur stolz? Es ist sehr schön und es ist wunderbar, zum Gottesvolk zu gehören und im Dienst Gottes zu stehen. Aber ist das alles für uns? Freuen wir uns nur an unserer eigenen Berufung oder übernehmen wir auch die damit verbundene Verantwortung? Also eine echte Frage an uns. Wie geht es weiter in Vers 10? Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie erfuhren, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. Er hatte es ihnen erzählt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Diese Heiden, die Israel so verachtet als gottlos, um die braucht man sich nicht zu kümmern, die sind ohnehin zum Untergang verurteilt. Die haben plötzlich Ehrfurcht. Furcht ist hier auch gleichzusetzen mit Ehrfurcht. Sie haben Ehrfurcht vor dem wahren Gott, den sie vorher gar nicht kannten, den sie nur jetzt über Jona kennengelernt haben. Sie sehen, die sind längst auf dem Weg, während Jona nicht auf dem Weg ist. Und diese Heiden müssen Jona darauf aufmerksam machen, dass er vor seinem Gott auf der Flucht ist. Auch das eine Anfrage an uns. Manchmal weht uns in der Kirche ja der Wind ganz schön ins Gesicht. Wenn ich an die Missbrauchsdebatte vor einigen Jahren denke, vieles war aufgebauscht, vieles war auch Hass und Häme, aber es hat uns ganz schön durchgeschüttelt. Da mag vieles unberechtigt gewesen sein, aber eines ist klar, es war für uns sicher auch ein Anlass nachzudenken über unsere Situation. Wo stehen wir? Erfüllen wir unsere Aufgabe als Berufene? Sind wir glaubwürdig vor denen, die Gott nicht kennen? Denn wenn wir nicht glaubwürdig sind, können wir sie auch nicht gewinnen für Gott. Und genau das geschieht auch hier. Wir müssen uns klar sein, in aller Kritik, auch wenn sie uns unberechtigt erscheint, fragen wir uns, was kann sie uns sagen? Wo können wir tatsächlich mehr in die Tiefe wachsen? Wo müssen wir vielleicht umkehren und neu auf Gott zugehen, um wieder glaubwürdig ihn unter den Menschen verkünden zu können? Also was hier im Buch Jona steht, im 4. Jahrhundert vor Christus, ist unglaublich aktuell, auch heute. Jona antwortete ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Sie denken vielleicht, na endlich. Endlich hat er eingesehen, dass er auf dem falschen Weg ist. Aber wenn sie denken, dass er umkehrt, sind sie auf dem falschen Weg. Schauen Sie genau hin. Jona, was er jetzt tut, ist eigentlich sehr beschämend. Er lässt sich auf dieses heidnische Vergeltungsdenken herunter und sagt, ja, wenn ihr meint, ich bin schuld, dann werft mich ins Meer und alles ist wieder gut. Dann haben die Götter ihre Rache und euch wird es wieder gut gehen. Er lässt sich auf dieses heidnische Denken ein, obwohl den Israeliten längst klar war, dass Gott keine Menschenopfer fordert. Er hätte aufschreien müssen, sagen, nein, mein Gott, der Gott des Himmels und der Erde, braucht kein Menschenopfer. Er braucht im Grunde nur meine Umkehr. Ja, und das wusste Jona ganz genau, Israel. Sie kannten tatsächlich die Prophetie des Propheten Micha. Dort wird in Kapitel 6 einmal Israel ist in einer großen Not und schreit einmal zu Gott, was soll ich denn tun, um aus dieser selbstverschuldeten Not wieder herauszukommen? Womit soll ich vor den Herrn treten, sagen sie. Wie mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten, mit einjährigen Kälbern? Also soll ich große Opfer bringen? Hat der Herr gefallen an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden Bächen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für meine Vergehen, die Frucht meines Leibes für meine Sünde? Und da haben wir es. Es geht immer weiter. Soll ich opfern, soll ich ganz viel opfern, ja, soll ich sogar meinen erstgeborenen Sohn hingeben für meine Sünden. Auch da lässt sich Israel herunter auf dieses heidnische Denken, als wollte Gott Menschenopfer. Und ganz klar sagt der Prophet Micha, nein, es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet, nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Also Israel weiß ganz genau, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht davonlaufen vor Gott, wäre die Lösung, dass sich ins Meer werfen lassen, Flucht ist oft der viel einfachere Weg, sondern die Umkehr. Die Umkehr und das Gehen an der Hand Gottes, in meiner Berufung gehen, das wäre der eigentliche Weg. In Jesaja 30,15 heißt es, nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Und in Jeremia 4,1 sagt Gott zu Israel, wenn du umkehren willst, Israel, darfst du zu mir zurück. Was für schöne Worte. Und Jona weiß das. Er müsste es nur tun, statt sich ins Meer werfen zu lassen. Statt auf dieses heidnische Denken einzugehen. Wie geht es dann weiter? In Vers 13 heißt es, die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um wieder an Land zu kommen. Doch sie richteten nichts aus, denn das Meer stürmte immer heftiger gegen sie an. Da riefen sie zu Jahwe, ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an unschuldigem Blut an. Denn wie du wolltest, Herr, so hast du gehandelt. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor Jahwe und sie schlachteten für Jahwe ein Opfer und machten ihm viele Gelübde. Sie sehen, diese Heiden drehen und wenden sich, sie wollen eigentlich gar nicht den Jona töten, also nicht ins Meer werfen. Sie müssen es dennoch tun, sie wissen nichts anderes, aber interessant ist, dass die Männer, diese Heiden, die Jona verachtet, das tun, was Jona nicht tut, nämlich sie beten zu Gott. Wenn sie hier von Herr reden, da steht im Hebräischen Jahwe, das ist der Gott der Israeliten. Da ergriff die Männer große Furcht vor Jahwe und sie schlachteten ihm ein Opfer und machten ihm viele Gelübde. Also sie finden zu Jahwe, während Jona lieber auf die Flucht geht und wenn es in den Tod wäre. Ja, nicht meine Aufgabe erfüllen. Vielleicht denken Sie jetzt, naja, da haben die Heiden ja doch recht. Das Meer hört ja tatsächlich auf zu toben. Das Opfer wurde gebracht, das Menschenopfer, und das Meer hörte auf. Aber Sie wissen ja alle auch, wie es weitergeht. Jona versinkt zwar in den Chaosfluten und man denkt nach außen hin, er sei darin untergegangen. Und das Menschenopfer hätte gewirkt. In Wirklichkeit geschieht etwas ganz anderes. Es heißt in 2,1, der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches und er betete im Bauch des Fisches zum Herrn, seinem Gott. Mitten in dieses Chaos hinein, in dem der Prophet scheinbar unterzugehen scheint, dass er sich ja auch selber gewünscht hat, er wollte das ja so, mitten da hinein schickt Gott ihm quasi ein Rettungsboot, diesen Fisch, der ihn bewahrt, gerade bewahrt vor dem Untergang. Und jetzt hat Jona Zeit und Möglichkeit, 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches einmal über seine Situation nachzudenken. So geht Gott mit uns um. Manchmal scheinen wir im Chaos unterzugehen und in Wirklichkeit ist genau das für uns die Rettung. Weil wir plötzlich in einen Ohnmachtsraum kommen, in eine Ohnmachtszeit, die eigentlich eine Gnadenzeit ist, weil wir nichts anderes tun können in dieser Zeit, als nachzudenken, wo stehe ich vor meinem Gott? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Erfülle ich noch meine Aufgabe? Oder wo stehe ich eigentlich? Denken Sie an Paulus. Auch er war 3 Tage blind in Damaskus und er hatte im Grunde die gleiche Chance von Gott bekommen und sie auch genützt, nämlich zu erkennen, wer bin ich, wo stehe ich, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich umkehren. Und nachdem er das Augenlicht wiederbekommen hat, ließ er sich taufen. Also, wenn uns so ein Unglück trifft, sehen wir es vielleicht mit anderen, mit geistlichen Augen und fragen uns, hat Gott uns hier vielleicht Exerzitien verordnet? So wie Sie sie ja jetzt machen. Dann in Vers 11, ich lasse jetzt den Psalm weg, den Jona im Bauch des Fisches betet. In Vers 11 heißt es, da befahl der Herr dem Fisch, Jona an Land zu speien. Und dann ergeht das Wort des Herrn neu an Jona. So als ob überhaupt nichts gewesen wäre, sagt er wieder zu ihm, mach dich auf den Weg und geh nach Ninive in die große Stadt und drohe ihr all das an, was ich dir sagen werde. Jona bekommt eine zweite Chance. Er bekommt sie immer wieder. Und das Interessante ist, Gott macht ihm keine Vorwürfe und er sagt nicht, warum warst du so schlecht, warum warst du so abweisend. Nein, ohne große Worte, im Blick auf die Vergangenheit, sendet er ihn neu mit den gleichen Worten wie am Anfang. Und er traut ihm zu, dass er jetzt seine Aufgabe erfüllt. Diese Chance haben auch wir immer wieder. Wenn wir noch so weit wegfliehen, der Herr holt uns. Er gibt uns manchmal Exerzitien auf, wo wir nachdenken können, dürfen vor seinem Angesicht. Und dann sendet er uns neu, ohne Vorwürfe. Jona macht sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchqueren. Diesmal versteht also Jona, fliehen vor dem Herrn macht keinen Sinn. Die Frage ist nur, geht er von Herzen? Hat er jetzt endlich verstanden, worum es geht? Ist er jetzt wirklich bereit, seine Aufgabe zu erfüllen? Sie merken schon an diesem Nebensatz, wie der Herr es ihm befohlen hatte, wie schwer das alles dem Jona fällt. Er geht halt, wie wir so sagen. Er geht halt, weil er muss und weil er seine Aufgabe halt schnell erledigen will, aber dann möglichst schnell sich wieder zurückziehen kann. Denn es heißt, Jona begann in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang. Eine Stadt, die 3 Tage Reisen braucht, um sie zu durchqueren. Er geht nur einen Tag lang hinein und ruft noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Also noch nicht einmal halbherzig erfüllt er seine Aufgabe, sondern drittelherzig, könnten wir sagen. Wir sehen, er geht nicht wirklich. Er hat nicht verstanden, worum es geht. Er macht es eben, damit es gemacht ist und dann zieht er sich schnell wieder zurück. Kennen wir ja auch, ne? Dass wir manchmal nur Pflichten erfüllen, statt wirklich von Herzen unsere Aufgabe zu erfüllen. Und nun das Wunder von Ninive. Die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an. Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. Er ließ in Ninive ausrufen, Befehl des Königs und seiner Großen, alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Also auch die Tiere sollen umkehren. Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Stellen Sie sich vor, wie sich die Tiere in Bußgewänder hüllen. Wunderschön, wie total hier die Umkehr beschrieben wird. Alle kehren um, Menschen und Tiere, alle. Tiere in Bußgewändern, also es ist wunderschön. Sie sollen laut zu Gott rufen und jeder soll umkehren und sich von seinen bösen Taten abwenden und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Ein solcher Erfolg würde sich jeder Pfarrer wünschen, denke ich. Dass alle umkehren. Eigentlich müsste Jona jetzt froh sein, müsste endlich begreifen, müsste jubeln über seinen Erfolg, der ja der Erfolg Gottes ist, aber dennoch, er hat mitgewirkt. Umkehr, total. Und diese Menschen, die Jona bisher ja so verachtet hat, die tun das, was Jona bisher nicht getan hat, sie vertrauen und sagen, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt doch ab von seinem glühenden Zorn und lässt uns nicht zugrunde gehen. Die vertrauen auf den gnädigen und barmherzigen Gott, den Jona ihnen bisher vorenthalten hat. Ist kurios. Sie vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und sie werden auch belohnt. Es heißt in Vers 10, und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. Das ist die schönste Stelle hier im Buch Jona. Zweimal ist davon die Rede, Gott sah ihr Verhalten, er sah, dass sie umkehrten. Das Sehen Gottes spielt im Alten Testament eine ganz, ganz große Rolle. Die Israeliten, als sie in Ägypten waren, in ganz großer Not, unter der Knechtschaft der Ägypter litten und schrien zu ihrem Gott. Da heißt es, Gott sah das Elend seines Volkes und er hörte ihr Schreien. Und er stieg herab, also er hat nicht nur von oben runter geredet, er stieg herab, um Israel aus der Hand der Ägypter zu befreien. Wir sehen, das Sehen oder auch Hören Gottes heißt nicht einfach, ich sehe etwas und gehe weiter, sondern es dringt ein, in das Herz Gottes und im Herzen Gottes bewegt es ihn, dass er reut, dass es ihn reut und dass er quasi die Niniviter wieder annimmt. Die Reue Gottes ist im Grunde die Rede von einer Revolution im Herzen Gottes. Vielleicht kennen Sie das auch, so hin und her gerissen zu sein. Sie lieben einen Menschen und Sie wissen doch, Sie müssen jetzt dringend diesem Menschen etwas sagen, damit er von seinen Wegen umkehrt und nicht ins Unheil rennt. Sie fühlen sich hin und her gerissen. Aber hier ist es die Barmherzigkeit Gottes, die über seinen gerechten Zorn, seinen heiligen Zorn, über das Unrecht und die Bosheit siegen. Und das meint die Rede von der Reue Gottes. Gott reut es und er führt seine Drohung nicht aus. Und nun schauen wir wieder auf Jona. Ich habe schon gesagt, Jona müsste überglücklich sein über den Erfolg seiner Predigt. Aber es heißt hier, das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, habe ich das nicht gleich gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Es ist eigentlich ein Skandal, wie er die Barmherzigkeit Gottes, das Credo des Gottesvolkes, Gott zum Vorwurf macht. Ich wusste, Sie können sehen, wie er aufstampft im Grunde mit seinen Füßen und sagt, ich wusste, dass du ein barmherziger und gnädiger Gott bist. Er macht Gott zum Vorwurf. Was das Wesen Gottes ausmacht. Und er als Israelit müsste das Wesen Gottes am besten kennen. Und ist zornig, dass Gott barmherzig ist. Vielleicht erinnert sie das an den älteren Sohn im Gleichnis vom barmherzigen Vater, verlorenen Sohn, der auch zornig wird, weil der Vater mit seinem jüngeren Sohn barmherzig ist. Das ist immer das Gleiche. Jona ist zornig und er macht Gott seine Barmherzigkeit zum Vorwurf. Und jetzt kommt der Gipfel von allem: Darum nimm mir jetzt lieber das Leben her, denn es ist für mich besser zu sterben als zu leben. Wieder Flucht in den Tod. Sich entziehen der eigenen Verantwortung, wo Gott ihm doch alles auf den Weg gelegt hat. Er bräuchte nur Ja dazu zu sagen. Es wäre eigentlich einfach. Aber er kann es nicht ertragen, dass es andere Menschen gibt, die Gott auch liebt, obwohl sie nicht immer so die guten Wege gegangen sind. Neid kennen wir. Ja? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das wirklich ins Herz schreiben lassen von Gott. Er ist ein barmherziger Gott, nicht nur für uns, sondern für alle Menschen. Auch für die, die seine Barmherzigkeit zunächst in den Wind schlagen, sich ganz anders verhalten. Jona hat es nicht kapiert, er will lieber sterben aus lauter Trotz und Ablehnung, als sich darüber zu freuen, dass die Niniviter umgekehrt sind. Und wie reagiert Gott? Er ist mit Jona, mit seinem auserwählten Volk, mit uns genauso barmherzig wie mit den Ninivitern. Er sagt mit ganz liebevollen, einfachen Worten: Ist es recht, von dir zornig zu sein? Nicht mehr, sagt Gott, ist es recht, von dir zornig zu sein. Gott könnte wirklich auf den Tisch hauen und sagen: Jetzt hast du immer noch nicht verstanden. Du wirst es nie verstehen, und könnte ihn abschreiben. Würden wir wahrscheinlich tun. Ja? Aber er tut es nicht. Er stellt ihm diese Frage: Ist es recht, von dir zornig zu sein? Also ist auch mit ihm barmherzig. Und Jona, was tut er? Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich vor der Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Es könnte ja sein, dass sie doch noch untergeht. Vielleicht habe ich ja doch noch Glück. Sie sehen, Jona versteht nicht, er hat nicht begriffen, wer Gott ist. Und er hat nicht begriffen, wer er selber vor Gott ist. Er setzt sich, man sieht es hier auf dem Bild, vor die Stadt und schaut genüsslich auf die Stadt in der Hoffnung, sie könnte doch noch untergehen. Und jetzt erleben wir ein wunderbares Meisterstück der Pädagogik Gottes. Jetzt ringt Gott um seinen Propheten. Ninive hat sich bekehrt. Aber jetzt muss Gott seinen Propheten, sein eigenes Volk Israel, muss uns bekehren. Und wir sehen hier ein wunderbares Meisterstück, wie Gott um uns Menschen ringt. Es heißt in Vers 6, da ließ Gott, der Herr, einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Jona einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod. Es ist besser für mich, zu sterben, als zu leben. Zum dritten Mal. Selbst wo Gott so um ihn ringt, ihm alles Gute tut, damit er keinen Sonnenstich bekommt, damit er in seiner falschen Haltung da wenigstens nicht selber untergeht, trotzdem versteht er nicht. Trotzdem sagt er: Ich will lieber sterben, lieber fliehen, als meine Verantwortung wahrnehmen. Gott aber fragte Jona, und das ist zum zweiten Mal: Ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er antwortete: Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Man sieht immer dieses trotzige Kind aufstapfen mit den Füßen. Es ist recht von mir. Er will nicht einsehen, das Geheimnis der Verstockung der Frommen. Die gar nicht verstehen, dass sie nicht fromm sind. Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr, dir ist Leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber soll es nicht Leid sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können und außerdem so viel Vieh. Das Vieh ist immer dabei. Eine offene Frage am Ende. Eine Frage an Jona. Willst du in deiner Härte, willst du in deinem Auserwählungsbewusstsein verharren oder willst du endlich ein Bote meiner Barmherzigkeit sein? Mir soll es nicht leid sein, um all die Menschen, die nicht rechts und links unterscheiden können, die nichts wissen von Gott und dafür oft gar nichts können. Schauen wir doch mal in unsere Umgebung. Wie viele Menschen, auch junge Menschen, gerade oft junge Menschen, sind in großer Not. Sie zeigen es oft nur dadurch, dass sie die Stacheln ausstellen. Und wir ärgern uns darüber. In Wirklichkeit ist im Innern eine ganz, ganz große Not, eine Gottesferne. Sie bräuchten von uns das Zeugnis, dass Gott sie liebt, dass Gott mit ihnen barmherzig ist, dass er ihnen nicht ihr Leben vorwirft, sondern dass er auch gerade für sie in diese Welt gekommen ist und gestorben ist, um ihr Schicksal auf sich zu nehmen, weil er sie liebt. Und wir denken oft, das kann ich denen doch nicht sagen. Die haben ja irgendwo keinen Bezug zur Religion. Nein, wir müssen diesen Menschen Gott verkünden, den Gott, der sie liebt. Und diese Frage an Jona ist auch eine Frage an uns Christen heute. Möchtest du endlich deine prophetische Aufgabe als Christ wahrnehmen? Möchtest du den barmherzigen Gott in dieser Welt verkünden oder willst du verharren in deinem Selbstbewusstsein und in deiner Selbstsicherheit und denken, was mit den anderen geschieht, ist mir nicht wichtig? Das ist eine Frage an uns, Christen heute, genau wie damals an Jona. Und wir haben diese wunderschöne Aufgabe, das auch zu tun. Und deswegen sind wir in diesen Tagen hier. Wir wollen uns tatsächlich der Frage Gottes stellen. Du bist ein getaufter Christ. Du hast diese Aufgabe, dein Leben in seinen Dienst zu stellen. Und wir wollen ihm unser Ja geben und nicht wie Jona mit den Füßen aufstapfen und sagen, nein, ich will nicht. Lieber sterben, lieber fliehen. Wir werden jetzt rübergehen, gemeinsam in die Kapelle zur eucharistischen Anbetung. Dort können Sie dann später, wir sagen das im Einzelnen noch genau, ein Licht auf den Altar stellen und selber in freien Worten Gott ihr Ja geben.